Herzlich willkommen hier bei Episode 1 von Runde 5, dem MMA-Podcast. Ich bin nicht alleine hier, sondern mit dem Matthias Botthoff.
Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag, grüß dich.
Und das wird unser neuer gemeinsamer MMA-Podcast, in welchem wir wöchentlich über die aktuellsten Sachen aus der UFC, aus Bellator und Co. reden werden. Und ich würde sagen, wir hatten am Wochenende einige Highlights, aber fangen wir mal mit dem allergrößten Highlight von allen an. UFC on ESPN, Francis Ngannou gegen Cain Velasquez. Das ganze Event war natürlich ein Hammer. Es ist für mich immer noch ein bisschen schwer, in Worte zu fassen, was ich da gesehen habe, vor allem bei Velasquez. Aber ja, Matthias, was denkst du denn?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich ein absoluter Cain Velasquez-Fan bin und ihn auch schon live habe kämpfen sehen. Wirklich sehr beeindruckend. Und ich habe lange darauf gewartet, auf sein Comeback, habe seine Karriere praktisch von Beginn bis zum letzten Wochenende verfolgt und verfolge das natürlich immer noch. Und mir hat das Herz geblutet, als ich gesehen habe, wie er da verloren hat. Und man hat die Frustration, die Traurigkeit, glaube ich, ganz deutlich in seinem Gesicht angesehen. Das hat ihm selber am meisten geschmerzt. Ja, es war ein bitteres Wochenende für mich als Cain Velasquez-Fan, absolut.
Definitiv, also ich habe mich gefreut auf, ich dachte persönlich, es wären 5 Runden, Cain wird wresteln, so wie auch Stipe gegen Ngannou gekämpft hat, und dann war das Ganze total schnell vorbei. Aber bevor wir mal zu Cain Velasquez und dem, was kommt jetzt für Cain, kommen, lass uns mal die anderen Kämpfe besprechen. Die Main Card war wirklich mega, mega gut. Klar, wir hatten einen legendären Gracie. Also, Cron Gracie ist nicht legendär, aber seine Familie ist legendär.
Seine Familie ist absolut legendär und hat ja nun auch den Grundstein gelegt für die UFC, für die MMA-Kämpfe. Und ja, ich war ehrlich gesagt überrascht. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass der Cron Gracie am Wochenende kämpft. Habt es auch in der Vergangenheit nicht so richtig mitverfolgt von ihm. War dann aber sehr angetan von der Performance, die er gezeigt hat.
Definitiv, also logisch, es war jetzt kein wirklich langer Kampf. Klar, erste Runde, wir Submission. Was würde man sonst auch von einem Gracie erwarten, wenn er nicht via Submission gewinnt? Ne?
Absolut, ja. Das wäre alles andere wie eine Ausnahme.
Ja, eben.
Alles aber wie er das gemacht hat, eigentlich auch gegen einen guten Gegner, gegen den Bruce Leroy, Alex Cacera, den ich eigentlich auch immer ganz gut fand, aber in den letzten Auftritten hat er mich immer wieder ein bisschen enttäuscht. Ich habe immer das Gefühl, der nimmt das so auf die leichte Schulter. Und ich auch am Wochenende den Cron Gracie hat er, glaube ich, echt unterschätzt.
Vermutlich schon. Es war, glaube ich, Gracies erster Kampf in der UFC, wenn ich jetzt richtig weiß. Hatte davor, glaube ich, 3-4 Profi-MMA-Kämpfe schon bestritten. Und ja, er hat ihn vermutlich unterschätzt. Aber ja, ist schwer zu sagen. Ich bin auch gespannt. Ich fand es auch total spannend, dass wir Nate Diaz gesehen haben. Also es ist so eine kleine Randnotiz, aber mich hat es ja irgendwie doch gefreut, Nate Diaz in einem Octagon wiederzusehen. Auch wenn er wahrscheinlich in nächster Zeit nicht kämpfen wird. Aber es ist ein anderes Thema.
Gracie, ganz ehrlich, nur noch, um das nochmal aufzugreifen, als ich den Nate Diaz bei dem in der Ecke gesehen habe, wusste ich, das gibt eine gute Performance heute Abend.
Ja.
Weil der Nate Diaz würde sich nicht mit irgendeiner Gurke dahinstellen. Da wusste ich, oh, der Junge muss was drauf haben, sonst würde der Diaz da nicht stehen.
Das stimmt absolut. Nate Diaz, der selber absolute BJJ, ich will nicht sagen Koryphäe, aber absoluter Magician. Nee, der heißt doch der Submission Magician. Der Submission Magier. Und auch tief vernetzt mit den Gracies, tief drin im Brazilian Jiu-Jitsu. Und ja, ich bin gespannt. Cron Gracie hat überzeugt in seinem UFC-Debüt. Sollte ja eigentlich der 5000. Kampf der UFC-Geschichte sein. Da jetzt aber ein Kampf von der Main Card ausgefallen ist, wurde, ich glaube, Andre Fili gegen Miles Jury wurde dann der 5000. Kampf. Eigentlich hätte ja wirklich der Cron Gracie den 5000. Kampf der UFC-Geschichte bestreiten sollen.
Hätte ja gepasst.
Ja, eben. War auch genau deshalb so geplant wahrscheinlich. Aber so ist es nun mal im Fight-Business. Da fallen Kämpfe leider aus. Aber was ich auch noch ansprechen wollte, wir hatten in den Prelims ein wirklich spannendes Duell, was viele übersehen hatten. Aljamain Sterling gegen Jimmy Rivera. Ein absolut spannendes Matchup, vor allem was das Bantamgewicht betrifft. Jimmy Rivera war ja früher zumindest immer so einer der Number One Contender, wurde dann in seinem letzten Kampf, meine ich, in der ersten Runde ausgenockt. Das hat ihn so etwas zurückgeworfen. Jetzt dann der Kampf gegen Aljamain Sterling. Sterling, einer der Top Rising Stars in meinen Augen.
Absolut, ja. Toller Sportler, toller Athlet, sehr jung noch, wie ich weiß, oder?
Ja, und bekommt aber wegen des Bantamgewichts einfach nicht so viel Aufmerksamkeit, weil es einfach keine Gewichtsklasse ist, die jetzt für die Topstars, okay, mal abgesehen von den Leuten wie Dillashaw, Cruz und Garbrandt, aber ich habe das Gefühl, Sterling, ich denke, er würde in einer höheren Gewichtsklasse mehr Aufmerksamkeit bekommen. Er ist einer der Top Rising Stars, sage ich mal, im Bantamgewicht, hat in den Prelims gekämpft, was ich nicht ganz verstehen kann, weil auch Jimmy Rivera natürlich ein Name ist im MMA.
Ja.
Und ja, aber umso mehr hat es mich dann trotzdem gefreut, diesen Kampf zu sehen. Sterling versus Rivera, ich hatte wirklich Lust auf diesen Kampf, weil der wirklich essentiell wichtig ist, auch fürs Bantamgewicht. Ne, da geht's immer um die Frage, wer bekommt den nächsten Titelshot, wer wird gegen TJ Dillashaw kämpfen. Und Aljamain Sterling bahnt sich so seinen Weg Richtung Number One Contender.
Ich bin mal gespannt, was aus dem Jungen noch wird. Aber er hat auf alle Fälle das Potenzial. Und ich hatte vorher auch Bock auf den. Ich habe den jetzt in den vergangenen Kämpfen schon verfolgt und es ist durchaus ein attraktiver Kämpfer. Aber bei den Big Fights, da wird es halt dann zeigen, wie gut er halt wirklich ist.
Genau. Was war denn so dein persönlicher Fight of the Night?
Ich will den Namen jetzt hoffentlich richtig aussprechen. Vicente Luque gegen Brian Barberena.
Ja, genau.
Brasilianer, der Silent Assassin ist, glaube ich, sein Nickname gegen Bam Bam. Also den Kampf fand ich brutal, oder? Mann, das war schon absolut, echt in so einem Hockeyfilm, was da eingesteckt und ausgeteilt wurde. Gigantisch. Dann am Anfang geht der Brasilianer zu Boden. Ich dachte schon, der Kampf ist vorbei. Dann rappelt er sich nochmal hoch, kann sich irgendwie über die Runde retten. Am Anfang der Brian etwas unterlegen, kämpft sich dann aber vor. Du denkst, der ist auf der Siegerstraße bis kurz vor Schluss. Und dann kommt dieses brutale Knie, dieser Knockout. Also ein absolut beeindruckender Kampf. Und den Kampf fand ich an dem Abend absolut am geilsten.
Definitiv war auch in meinen Augen Fight of the Night. Ja. Vor allem eben 6 Sekunden vor Schluss hatte ihn K.O. gehauen. Wirklich, wirklich heftig.
Aber vor allem, ich denke auch, dass der Brian nach Punkten gewonnen hätte.
Ja, denke ich auch. Ich meine sogar, dass die Punktzettel anschließend gepostet worden sind auf Twitter. Und ich meine, der Barberina war tatsächlich nach Punkten in Führung. Also so habe ich es auch selber wahrgenommen. Und klar, wirklich sehr, 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 sehr stark. Auch immer schön auch, weil solche Kämpfe sind gute Werbung für den MMA-Sport. Solche Kämpfe werden im Mainstream dann doch lieber, lieber geschaut als ein reines Ringerduell zum Beispiel.
Ja, das ist natürlich spektakulär, wenn so ausgeteilt wird, wenn so eingesteckt wird. Man würde auch gut passen für eine Kopfschmerztablette als Werbung.
Ja,
das war schon ein brutaler Kampf. Und wer das nicht gesehen hat, schaut mal, ob er eine Möglichkeit bekommt, das noch im Internet irgendwo euch anzuschauen. Unbedingt. Also definitiv ein super Kampf. Ja.
Paul Felder versus James Wick fand ich auch sehr, 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 sehr spannend. Für James Wick ging es ja um sehr viel. Er hat ja gegen Gaethje verloren zuletzt. Paul Felder ist jetzt auf dem aufsteigenden Ast, sage ich mal. Und war auch ein guter Kampf. Was mich ein bisschen gestört hat, und da habe ich einen witzigen Tweet gelesen, der Kampf fand ja, ich meine, in Phoenix statt, ne? Also das Event an sich. Mhm. Und da habe ich einen witzigen Tweet gelesen, es war, glaube ich, einer der Autoren von MMA Fighting, ich bin mir nicht sicher, der hat auf jeden Fall geschrieben, wurden die Tickets nur an Leute verkauft, die MMA hassen oder was? weil wirklich sehr oft sehr schnell geboot wurde und sobald gefühlt 5 Sekunden nichts passiert ist, wurde direkt geboot.
Ist mir auch aufgefallen, ja.
Da, ich habe die Zuschauer gar nicht verstanden. Ich weiß nicht, was man erwartet hat. Auch bei Felder vs. Wick, was in meinen Augen ein durchaus sehr guter Kampf war, wurde geboot. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Und ich fand den Tweet aber witzig. Deshalb wollte ich es noch kurz anmerken, ob man da nicht die Tickets nur an Leute verkauft hat, die MMA gar nicht mögen.
Verschenkt. Tickets verschenkt. Ja, und dann sind wir schon wieder bei unserem, müssen wir zu den Frauen was sagen? Ich glaube, wir haben wenig weibliche Fans, die uns zuschauen, deswegen überspringen wir mal die Frauen, würde ich sagen, und kommen zum Main Event, da wo wir, glaube ich, lange drauf gewartet haben.
Ja.
Ja, ich meine, ich habe mir vorher meine Gedanken gemacht und es war ja tendenziell zu erkennen, wenn man das im Internet so ein bisschen mitverfolgt hat, dass irgendwie jeder gesagt hat, Cain Velasquez gewinnt das Ding. Und ja, ich war mir leider dem gar nicht so sicher, weil ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, dass er halt diese schweren Verletzungen hatte und es ist eine ganze Serie gewesen. Und gerade die Belastung im Schwergewicht, bei so viel Muskulatur, bei dem Körpergewicht, bei der auch, bei der Art und Weise, wie er kämpft, das ist ja sehr dynamisch, kraftvoll, wahrscheinlich wie bei jedem Schwergewicht. Da ist so viel Belastung auf Gelenken, Muskeln und Sehnen. Und ich kenne es ja von mir, wenn du da einmal Vollgas gibst, das kann man nicht vergleichen mit Training. Ja? Und dann habe ich mir vorher gedacht, der ist ja in einem Team, wo wirklich die Besten trainieren. Mit Daniel Cormier, Khabib und Luke Rockhold, ja, meine ich, wäre noch dabei. Das ist ja wirklich ein Team, die kennen sich aus. Und dann habe ich die Hoffnung gehabt, wenn er mit denen trainiert, dann werden die schon Vollgas gegeben haben. Das heißt, der kann der Belastung standhalten. Ja, aber dann ist es doch so gekommen, bevor ich halt Angst hatte, dass der Körper vom Kane einfach nicht mehr imstande ist, diese Belastung im Wettkampf auszuhalten. Deswegen, ich halte es auch für absolute Utopie, wenn die Leute jetzt schon wieder reden von einem Rückkampf und so einem Schrott. Nein, ich bin der Meinung, Kane ist Geschichte, hat sich erledigt.
Meinst du? Was auch mega interessant ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich kann dir das Video gleich mal schicken. Und zwar gab es ja 2 Tage vorher oder so die Open Workouts, ne?
Ja.
Hast du die Open Workouts gesehen?
Ja, du siehst schon, mir tut es in der Seele weh, ja. Und ich habe halt genau die gleichen Probleme. Meine Knie sind kaputt, meine Schultern und. Und so wie du wieder ein bisschen versuchst, Gas zu geben, kommt auch dieses Kopfkino, wo du denkst, hoffentlich hält das mit dem Knie und alles, das taucht nichts. Und wie gesagt, mir tut es einfach leid, so ein Top-Kämpfer dann so zu sehen, und der muss aufhören. Der soll als Trainer arbeiten, der soll ja ein sehr guter Trainer sein, auch ein sehr guter Coach sein, dann soll er sich da verwirklichen. Aber jetzt im Fight-Business, in dem Sinne, dass er selber in den Käfig steigt, da sehe ich keine Zukunft mehr.
Ich denke auch nicht. Da gab es ja die Diskussion. War es jetzt ein Knockout oder war es sein Knie, was da quasi gepoppt ist? Also explodiert, sagen manche. Ich habe es mir jetzt öfters mal angeschaut. Klar, es gibt verschiedene Winkel. Und ja, Francis Ngannou hat Kane getroffen. Aber ich denke nicht, dass Kane jetzt quasi angeschlagen war, dass Kane gerockt war. Ich denke wirklich, ja, dieser Punch, dieser Treffer hat ihn wahrscheinlich schon ein bisschen durcheinander gebracht, ne? Ngannou hat ja auch eine sehr, sehr, sehr starke Schlagkraft, scheinbar eine der höchsten je gemessenen, wenn nicht sogar die höchst je gemessene Schlagkraft der UFC. Und ich denke aber nicht, dass Kane, man hat's ja gesehen, er wollte nach diesem Takedown shooten, Ngannou hat es abgewehrt, und dann ist Kane wieder enger an Ngannous Körper gegangen, dann hat Ngannou diesen Treffer gelandet und dann hat Kane quasi, dann ist Kane, ich sag mal, umgeknickst.
Ne? Und ja, man hat es ja schon deutlich gesehen, wie das Knie sich verdreht hat, und ein Kämpfer, der K.O. ist, der geht anders zu Boden und er macht auch ein anderes Gesicht. Ja. Und bei ihm hat man halt ganz deutlich gesehen, dass er die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein, sage ich mal, war. Weil in der Zeitlupenaufnahme siehst du halt wirklich, den Knieverdreher, ja, und sofort die Schmerzen, die du in seinem Gesicht erkennst, den Ausdruck. Nein, ein K.O. war das nicht. Aber ja, letztendlich verloren ist verloren. Und der Francis, das ist natürlich auch ein Tier, der Typ, ey. Das ist ein Tier. Ich meine, der hat ja noch gar nicht so viele MMA-Kämpfe.
Ja.
Und hat eine Dynamik, der hat körperliche Voraussetzungen, die ja nur ganz, ganz wenige Sportler mit sich bringen. Das ist ja erstmal ein Riesenhühne, der ist muskulös ohne Ende, der ist stabil ohne Ende, der ist frisch, der hat noch keine Verletzungen. Und dann kommt so einer, der eigentlich ein Ersatzteillager ist und überall zusammengeflickt ist und muss gegen so eine brachiale Gewalt antreten.
Ja.
Und dann ist genau das passiert, wovor ich halt Angst hatte, dass der Kane einfach gar nicht standhalten kann.
Vor allem.
Oder sein Körper.
Es war ja auch öfter mal die Rede, dass Leute, ja, das kann ich auch nachvollziehen und ist jetzt im Nachhinein auch so mein Gedanke, wie schlau war es, Kane, der jetzt über 2 Jahre nicht gekämpft hat, direkt gegen Francis Ngannou kämpfen zu lassen. Klar, Kane war eigentlich so das Worst-Case-Szenario für Francis Ngannou. Starker Ringer, sehr, sehr starker Ringer.
Ja.
NCAA Division One All-American, 2-mal geworden. Und klar, rein vom Papier her war er so das Worst-Case-Szenario für Francis Ngannou. Aber in der Praxis war dann doch wahrscheinlich der Ring-Rust da, sag ich mal. Und natürlich, wie du schon sagst, sein Körper ist einfach... Ich habe bei Twitter mal gelesen, dass jemand gemeint hat, Kane soll aufhören, er hat den Körper eines 80-Jährigen.
Richtig. Ja, vollkommen richtig. Sehe ich genauso. Der Mann ist eine komplette Baustelle. Was der an Verletzungen hatte, ein Wunder, dass der überhaupt noch Sport machen kann. Ohne Scheiß. Und dann kommst du gegen so eine Naturgewalt, gegen so eine brutale Härte. Und wir reden hier nicht von Ringelpiez mit Anfassen. Wir sind ja auf dem höchsten Level von Kampfsport. Und hier sind ja alle, bei Boxen oder bei anderen Sportarten, da kannst du ja zumindest noch einen Teil der Bewegungen ausgrenzen.
Ja.
Aber im MMA, da hast du halt alle Bewegungen drin, du hast sämtliche Angriffe drin, von Low-Kicks, Überwürfe, du musst ringen. Und wenn du da Verletzungen hast, und MMA-Sport, da sind halt nun mal viele Verletzungen drin, das siehst du ja, viele Top-Kämpfer bleiben auf der Strecke, ja, wegen Verletzungen, nicht weil sie keinen Bock mehr haben oder sonst irgendwas, sondern da gibt es, da kannst du die Reihe durchgehen. Entweder es ist Doping oder es ist eine Verletzung.
Das hat man ja in allen Sportarten, auch im Fußball hört man das ja ganz oft, die Top-Talente, zum Beispiel Mario Götze, die dann aufgrund einer Verletzung ausfallen und danach einfach nicht mehr auf demselben Level spielen können, kämpfen können, was auch immer. Und ich denke, eine wichtige Rolle spielt da auch die Psyche. Ich
weiß nicht,
wie ist es bei dir? Wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du hattest eine Schulterverletzung und dann machst du eine Schulterübung, hat man diese allgegenwärtige Angst, Mensch, das, was damals passiert ist, könnte jeden Moment absolut wieder passieren.
Diese Angst hast du. Ja. Beim Kampfsport ist es natürlich so, du kannst das Training machen, du machst relativ vorsichtig, du kennst die Bewegungen, du hast dir die Knie bandagiert oder was auch immer. Und dann erinnere ich mich zurück, vor 2 Jahren hatte ich meine letzte Auseinandersetzung, dummerweise nicht im Ring oder im Käfig, sondern auf der Straße. In dem Moment, wo du dann kämpfen musst, da schaltest du natürlich komplett alles ab. Das Adrenalin, die Angst, die Stresssituation lässt dich für einen kurzen Moment alles vergessen. Du gibst kurz Vollgas und dann passiert's. Nachdem ich die Auseinandersetzung hatte, mein Knie war komplett verdreht, ich habe die Schmerzen gehabt, das war jetzt nicht so schlimm wie beim Kane, aber ich konnte wochenlang wieder nicht laufen. In dem Moment, wo er da im Käfig ist, da schaltest du ja alles aus und dann gehst du mit so einer Dynamik und so viel Power da rein.
Ja.
Du vergisst für einen kurzen Moment all deine Verletzungen. Das ist so. Aber der Körper vergisst halt nie. Da ist es einfach noch drin. Und dann gibst du da 100% und es zerreißt dich. Das ist, wie es ist. Jemand, der Verletzungen hat, jemand, der alt ist, hat im Profisport und schon gar nicht im Käfig irgendwas verloren. Es geht immer in die Hose.
Also, zuerst muss ich eine kurze Anmerkung machen. Mit wem auch immer du die Auseinandersetzung hattest, derjenige muss mächtig Eier gehabt haben, dich anzugreifen. So, das war ein Witz übrigens. das zweite ist, denkst du jetzt, Kane sollte aufhören? Also
absolut, absolut, brauchen wir gar nicht lange zu drüber reden. Er muss aufhören. Er muss aufhören. Er tut sich keinen Gefallen damit. Er soll aufhören. Er soll bitte als Trainer arbeiten. Ich denke, er hat da in seinem Team einen super sicheren Job. Das macht alles keinen Sinn. Und mir tut es einfach weh, wenn ich sowas als Fan dann sehen muss. Da blutet mir das Herz. Und ich will das nicht mehr sehen. Und so ein Kämpfer, der wird ja nie wieder diesen Level erreichen, den er damals mal hatte, oder? Selbst wenn er dann noch mal in den Käfig geht, er wird doch nur auf, was weiß ich, 60-70% kommen. Aber er wird nie wieder so ein Topmann werden, wie das früher mal war. Und damit machen die sich doch nur ihre, wie sagt man so schön, ihre Legacy kaputt.
Ja, genau.
Und das muss nicht sein. Und mal ganz wohl abgesehen von den gesundheitlichen Folgen, die dahinter stecken, das würde ich einfach nicht bringen. Dann lieber einen guten Job als Trainer machen und aus die Maus. Aber in den Käfig gehört er meiner Meinung nach nicht mehr.
Eben, Kane ist auch eine Marke. Cain Velasquez kennt man, auch als Casual, denke ich mal. Und er soll da jetzt quasi seine Popularität nutzen, um anderweitig, ja, zum Beispiel als Trainer bei AKA.
Richtig.
Er hat da ein super Team, er wird dort gemocht, er mag die anderen. Er ist einer der besten Wrestling-Trainer, die man nur haben kann. Vollprofi, Champion gewesen, etc. Und ja, aber jetzt, wo wir die Zukunft von Kane quasi besprochen haben, was kommt jetzt als nächstes für Francis Ngannou?
Das ist eine spannende Frage. Letztendlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis er wieder einen Titelkampf bekommt, weil er ist einfach interessant. Ich glaube, auch mit ihm kann man Tickets verkaufen. Und Dana White verkauft ja gerne Tickets.
Oh ja.
Er ist ein Zugpferd, allein durch sein äußeres Erscheinungsbild und natürlich durch seinen Kampfstil. Mal abgesehen von dem einen Kampf, wo sie halt die ganze Zeit nur sich angeschaut haben. Genau. Aber da los war, halt ja schwierig zu sagen, ob die euer Brüderschaft getrunken haben oder was, ich weiß es nicht.
Derrick Lewis,
das war natürlich eine Lachnummer. Aber ansonsten denke ich mal, kann man mit dem Francis Ngannou richtig Kohle machen noch, weil er ist durch seinen Kampfstil halt mega attraktiv, durch sein Äußeres natürlich auch. Der wird einen Titelkampf bekommen. Die Frage ist, gegen wen? Ich denke, ja, vielleicht doch ein Rückkampf gegen Miocic.
Ja, ich denke nicht, dass, wie gesagt, du hast recht, Dana White verkauft gerne Tickets und Pay-Per-Views. Aber ich denke, sowohl Daniel Cormier, egal ob jetzt gegen Stipe, gegen Brock Lesnar oder gegen Jon Jones, alle drei würden, denke ich, mehr verkaufen als Daniel Cormier gegen Ngannou. Eben weil Daniel Cormier ebenso das Worst-Case-Szenario für Ngannou ist. Ich meine, klar, DC ist wahrscheinlich um einiges kleiner. Ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber zumindest wenn ich mir die beiden jetzt im Octagon vorstelle, da stelle ich mir DC definitiv kleiner vor. Aber auch ein NCAA Division One All-American, einer der besten Ringer der UFC, wenn nicht sogar der beste. Und so wie, ich weiß nicht, so wie Jon Jones DCs Kryptonit ist, ist, denke ich mal, DC auch schon Stipe. Ich denke, Stipe ist Francis Ngannous Kryptonit. Gut, Stipe hat auch eigentlich die Blaupause geliefert, wie man Ngannou besiegt, müde machen und dann quasi wresteln, also Ring.
Also der Kampf hat mich begeistert, wie Stipe mit dem Ngannou umgegangen ist. Das war Taktik, Performance vom Allerfeinsten. Das Einzige, was du halt bei Ngannou immer hast, ist halt dieser Überraschungseffekt. Er hat halt einfach diesen Bums, dass er halt jeden jederzeit K.O. schlagen kann. Ansonsten ist er von seinen Mitteln und seinen Fähigkeiten natürlich sowohl im Stipe als auch im Cormier absolut unterlegen.
Genau das macht ja Ngannou aus. The Predator. Der Alistair Overeems Kopf in den Weltall quasi geschlagen hat.
Nirvana geschossen hat, ja.
Eben, der Arlovski ausgenockt hat, alles große Namen, der jetzt auch gegen Cain Velasquez gewonnen hat, das muss man ihm einfach lassen. Er hat gegen wirklich starke Kämpfer gewonnen und ich bin mal gespannt. Junior Dos Santos kämpft ja jetzt gegen Derrick Lewis demnächst irgendwann und JDS vs. Ngannou war ja sogar angesetzt letztes Jahr. JDS wurde dann positiv getestet und so weiter. Aber ich würde unfassbar gerne, wenn es kein Stipe vs. Ngannou 2 gibt, würde ich unfassbar gerne Junior Dos Santos gegen Ngannou sehen. Der Kampf stand schon mal fest und ich denke, ich denke ja allgemein, dass Junior Dos Santos, er sah gut aus in seinen letzten beiden Kämpfen und er gehörte, das ist Fakt, zu den besten Schwergewichten der UFC. Er war zu dem Zeitpunkt, als er positiv getestet wurde, die Nummer 4. Und
ja, super Typ, ja, und auch ein sehr guter Striker. Ja. Hab ihn übrigens in Brasilien damals kennengelernt. Super sympathisch, ganz netter Typ. Also mit dem kann man sich auch unterhalten. Aber ich glaube, die beiden gegeneinander, das wäre so ein Striker gegen Striker-Duell. Und da hätte der Francis, glaube ich, ganz gute Karten, den Junior Dos Santos zu schlagen.
Die Sache ist aber auch die, wir kennen ja eigentlich gar nicht Ngannous Kinn. Wir wissen gar nicht, wie viel kann er einstecken. Er hat gegen Stipe gut, einige gute Wirkungstreffer auch kassiert. Aber man weiß nicht, wie viel kann er wirklich einstecken. Er wurde nie so wirklich getestet. Seine Niederlagen, gut. Stipe hat durch Wrestling gewonnen. Und Derrick Lewis hat gewonnen, indem er einen Punch mehr gelandet hat. Was
mehr getanzt hat.
Ja,
mehr im Ring getanzt hat. Also Leute, wer den Kampf noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich unbedingt nicht anschauen. Es sind 15 Minuten eures Lebens, die ihr verschwendet.
Nein, Leute, nur das war am Rande. Einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Schaut es euch an. Ladet eure Freunde zum Public Viewing ein und genießt 15 Minuten pure Action.
Langeweile. Du bist gemein, ja. Hör auf, die Leute zu verarschen.
Ja, ich find's immer noch witzig, die Promo vorher, ne? Man hört ja noch Joe Rogan oder wie sie gesagt haben, ja, hier wird keiner über die volle Zeit gehen. Einer von beiden wird ausgenockt. Und dann lief der Kampf und die Kommentatoren, sie waren so hilflos.
So ist das mit den Experten.
Die Kommentatoren, sie waren so hilflos, sie wussten nicht, wie sie das jetzt irgendwie spannend verpacken sollen. Ich glaube,
ja, sie hätten vielleicht von der letzten Weihnachtsfeier von der UFC erzählen können. Das wäre spannender gewesen.
Ich glaube, einer hat sogar gemeint im Live-Kommentar dann, dass es einer der langweiligsten Kämpfe aller Zeiten war.
War das nicht Joe Rogan sogar?
Ich glaube, ja. Ich glaube aber persönlich auch, Joe Rogan ist einer der wenigen, der sich sowas bei der UFC auch erlauben kann, weißt?
Ja.
Deshalb denke ich auch, dass es war wahrscheinlich Joe Rogan. Also Leute, Ngannou versus Derrick Lewis. Unbedingt, wie Matze gesagt hat, nicht anschauen. Ja. Lohnt sich einfach nicht.
Aber auf jeden Fall, es wird spannend zu sehen, wie die nächsten Schwergewichtskämpfe um den Titel aussehen. Persönlich, glaube ich, warten wir beide immer noch auf die Rückkehr von Brock Lesnar. So richtig kann ich da nicht dran glauben. Aber ja, warten wir mal ab, was die UFC da zusammenbastelt.
Was mich jetzt aber noch interessieren würde, was denkst du denn über Brock Lesnar? Weil viele sind ja so geteilter Meinung. Viele sagen, der kommt aus dem Showbusiness, war bei der WWE, alles nur Fake. Ich persönlich, ich hab's oft gesagt, Brock Lesnar war Division 1 All-American. Brock Lesnar war sehr, sehr starker Ringer vor seiner WWE-Karriere, hat über 200 Kämpfe, nennt man's im Ring eigentlich Kampf? Ja, oder?
Ja, das Show-Wrestling weiß ich jetzt nicht, wie man das bewerten darf. Ich muss sagen, ich bin Fan, aber ich fand Brock Lesnar gut. Wenn man sich mal so seine Historie anschaut und wenn man mit Kampfsportlern spricht, die ihn kennen, und ich habe das Vergnügen zum Glück schon gehabt, auch in den USA und in Brasilien mit verschiedenen Leuten sprechen zu dürfen, und die haben mir gesagt, der wäre rein sportlich gesehen von seinen Fähigkeiten ein absolutes Talent, was Sport betrifft. Der wäre schnell, dynamisch, der wäre stark, der wäre ausdauernd, Der würde alles mitbringen, was ein Top-Sportler braucht. Der würde unheimlich schnell lernen. Der war auch ein super Football-Spieler.
Ja.
Und da gibt es die wildesten Geschichten, was der für Leistungen da gebracht hat im Football. Allein von seiner Sprintschnelligkeit, von seiner Kraft her und so. Gut, wie viel da jetzt durch Steroide kommt, das sei mal dahingestellt, das wissen wir nicht. Aber nichtsdestotrotz musst du halt trotzdem diese Fähigkeiten erstmal mitbringen. Und dann kannst du erst den anderen Kram noch dazu nehmen, bis du halt so ein Top-Sportler wirst. Also er hat durchaus Fähigkeiten und ich finde es einfach, er ist auch ein interessanter Typ, wenn man so seine Geschichte anschaut, wenn man schaut, wie er lebt und alles. Eine interessante Persönlichkeit, kann ich nur sagen. Und so Leute schaue ich mir halt einfach gerne an.
Ich habe gerade noch mal kurz nachgeschaut. Er hat einen College-Ring-Record von 106 Siegen und 5 Niederlagen. Und Brock Lesnar hat eine absolute Daseinsberechtigung in der UFC. Ich meine, ich denke auch viele, ich meine, klar, Brock Lesnar war das letzte Mal aktiv vor 9 Jahren, 2010 rum, war damals zu der Zeit ja auch UFC-Champion. Ne, und hat Frank Mir besiegt und...
Auch gigantisch, du musst dir mal überlegen, er hat ja kaum Kämpfe gehabt.
Ja.
Er hat ja nicht so eine lange Historie gehabt wie andere, die aus dem Kickboxen kommen, die aus dem Brazilian Jiu-Jitsu kommen, die aus dem Ringen kommen. Ja. Klar, er hat eine kleine Ringerkarriere gehabt, aber doch nicht vergleichbar mit vielen anderen Kämpfern. Und dann kommt er aus dem Nix, aus dem Show-Wrestling und besiegt so Typen wie Frank Mir. Also ich habe das damals mitverfolgt und ich fand es unglaublich, mit wie viel Power und Dynamik der da in die Kämpfe reingegangen ist. Das ist halt auch ein Typ, der einfach Gas gibt, der sich aufopfert, der sich den Arsch aufreißt. Ich finde ihn einfach cool und unterhaltsam und deswegen sehe ich mir halt so Leute gerne an.
Ja, ich denke, viele haben CM Punk gesehen in der UFC, was ja wirklich nicht gut war. Also CM Punk,
ja.
Ich sage es jedes Mal, aber ich kann es nicht vergessen, wie sie Alistair Overeem, der Nummer 2 im Heavyweight gerankt war, auf die Prelims gesetzt haben. Viele denken halt, boah Mensch, CM Punk kam auch aus dem Wrestling, war so eine Niete, jetzt muss Brock Lesnar auch eine sein. Aber wie viele vergessen, dass er UFC-Champion war und da muss man erstmal hinkommen. Das muss man erstmal werden. Und dementsprechend, ich verfolge ja die WWE immer noch, seit meiner Kindheit quasi. Und ich weiß, er wird im April bei einem großen Event auftreten, bei WrestleMania. Mhm. So, ich glaube, ist auch das größte amerikanische Sportereignis nach dem Super Bowl. Und ich denke danach, ich bin mir sicher, er wird zur UFC zurückkommen. Wenn man seine Physis anschaut und mal vergleicht mit vor 2 Jahren noch, man merkt, ja, Brock Lesnar ist wieder im Testing Pool der USADA. Das sieht man ihm einfach absolut an. Und ich denke, er nimmt die UFC und MMA auch todernst. Er nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Es gab ja eine Zeit, da war er verletzt, ne? Da hatte er, an der Leber hatte er was, wenn ich richtig weiß.
Ja, er war ein, zwei Mal sehr schwer krank und da sah es gar nicht gut aus um ihm.
Genau. Und es war auch die Zeit, in der er aktiv gekämpft hat. Es gab ja da sogar mal den Knockout, ne? Durch so einen Kick an die Leber. Und ich denke, wäre Brock Lesnar nie verletzt gewesen, beziehungsweise krank gewesen, er hätte das Schwergewicht dominieren können.
Ich denke auch, dass es einer von denen ist, die einfach diese Fähigkeiten haben, die diese Genetik haben, solche Top-Leistungen zu bringen, auch von den Kraft- und Ausdauerwerten her, wie halt so ein Francis Ngannou auch. Das sind einfach Ausnahmesportler. Und mit so einem Typen, ja, musst du erstmal im Käfig stehen. Wenn die auf dich prallen hier, das ist ungefähr so, als würdest du gegen einen Bäcker fahren. Und da steckt halt mal Bums hinter. Und selbst wenn die überhaupt keinen Kampfsport machen, würden die dich wahrscheinlich einstampfen und Knoten in dich reinmachen. Das sind einfach so Übermenschen, die einfach von der Natur aus diese Power mitbekommen haben.
Ja. Witzig auch, dass Ngannou hat jetzt eben erst Brock Lesnar wieder herausgefordert.
Ja, Brock Lesnar fordert halt gerne jeder heraus, weil wenn du mit dem in den Käfig gehst, das gibt halt gute Einschaltquote und gutes Geld.
Absolut.
Da ist doch auch wieder der Hund begraben. Ich meine, selbst wenn die Leute alle auf einen schimpfen, sei es ein Conor McGregor, aber ein Brock Lesnar, aber sie machen dir die Taschen voll. Am Ende des Tages ist es dir ja auch wichtig, dass du Kohle hast. Ja, und da sind sie ja alle gleich, auch ein Khabib, der erst groß schreit, Legacy, Legacy, I fight for this. Und dann am Ende wird doch die Kohle gefordert. Die gucken doch, ey, sind wir doch mal ehrlich, wenn du ein, zwei Kämpfe auf dem Buckel hast, dann denkst du dir irgendwann auch, ey, scheiße, wie lange will ich das machen? Und wenn ich das mache, dann muss auch richtig Kohle reinkommen. Ja. Sonst macht das keinen Sinn. Da sind doch alle Kämpfer gleich. Kämpft doch keiner hier nur für irgendwelche Titel. Weil Titel sind doch letztendlich auch austauschbar. Es gibt zig Weltmeister, es gibt zig UFC-Champions. Aber was sie alle haben wollen, ist ja ein Leben, womit sie ihre Familie bezahlen können, womit sie ihre Kinder füttern können und wo sie am Ende ihres Kämpferdaseins davon noch leben können. Letztendlich geht's doch darum. Das sind Profisportler, die Geld verdienen wollen. Und dann wird ein Conor McGregor gerne gekämpft von jedem. Ja? Ja. Und auch ein Brock Lesnar wird dann von jedem gekämpft. Und da ist es denen scheißegal, ob der Wrestling gemacht hat oder sonst irgendwas, was klingelt in der Kasse.
Logisch. Vor allem, die Zuschauer wollen es ja auch sehen. Ne? Ist ja wie bei mir und meinen YouTube-Videos. McGregor und Khabib werden am besten geklickt. Nur wenn mal so ein Video kommt, heißt es wieder, ja, du machst ja nur McGregor-Videos. Ja Mensch, erstens, die werden am besten geklickt. Zweitens, witzigerweise, ich sehe von diesen Leuten nie Kommentare unter meinen anderen Videos. Ne? Ich sehe wirklich unter McGregor-Videos Kommentare, die mir vorwerfen, ich mache nur McGregor-Content. Aber ich sehe die nicht in meinem Video über Donald Trump und MMA.
Bei aller Liebe, bei allen, die dich da kritisieren, das ist doch in jeder Sportart gleich.
Ja.
Man packt sich doch die oberen 10
ja,
oder
vielleicht
die oberen 3 packt man sich raus. Wenn wir über Fußball reden, dann wird doch auch am liebsten über Bayern München gesprochen und Borussia Dortmund. Und wenn wir von der Formel 1 reden, dann hat man auch von Michael Schumacher gesprochen und nicht von dem, der auf dem 11. oder 12. Platz war. Das ist doch ganz normal und so ist es im MMA auch, vor allem wenn du solche Charaktere hast. Die stechen halt einfach hervor. Die sind halt bekannt über den MMA-Sport hinaus. Das guckt sich halt jeder gerne mal an. Und dann schalten auch die bei Kampfgeist MMA ein, die jetzt nicht die Hardcore-Kampfsport-Fans sind. Und dementsprechend macht man dann auch Content. Die Leute schimpfen immer, ja, Clickbait. Ja, aber warum machen wir das denn? Damit die Leute sich das anschauen. Wenn sich keiner anschaut, würden wir es doch nicht machen. Also müssen wir doch die Themen nehmen, die am meisten geschaut werden. Eben. Dann kann es einem doch nicht zum Vorwurf gemacht werden, wenn man solche Themen nimmt. Also
eben, es wird ja auch geklickt und es wird ja auch geliked und ich merke es. Ich habe teilweise unter meinen McGregor-Videos 200 Likes mehr als auf den normalen Videos. Nur die Minderheit ist halt immer am lautesten, ne?
Ja,
keiner natürlich. Keiner kommentiert und sagt, boah, geil, endlich wieder ein McGregor-Video, obwohl er es vielleicht so denkt.
Ja.
Aber der sich darüber aufregt, der kommentiert es. Ne? Aber gut, anderes Thema. Du hast es vorhin angesprochen. Thema die Legacy zerstören und irgendwann ist man zu alt und irgendwann sollte man aufhören.
Absolut.
Weißt du schon, welches Thema ich ansprechen möchte?
Ja, hau raus.
Also, Thema Crowcop vs. Roy Nelson.
Ja, für diejenigen, die am Wochenende nicht so viel geschaut haben wie wir beide. Es waren ja zwei Bellator-Veranstaltungen.
Ja.
Einmal Freitagnacht und Samstagnacht. Und alteingesessene Kampfsport-Fans haben sich schon auf die Einlaufmusik gefreut von Crowcop. Ja, was soll ich sagen? Für sein Alter hat er angemessen gut gekämpft. Aber auch da würde ich es mir wünschen, wenn das langsam ein Ende hat.
Denke ich auch. Also, die Sache ist halt die, ich verstehe schon, was wahrscheinlich der Plan von Scott Coker ist, also dem Chef von Bellator. Er lockt mit einem Crowcop die alten MMA-Fans an und mit einem Michael Venom Page in der Maincard behält er sie dann quasi. Finde ich durchaus legitim, es so zu machen. Aber will man jetzt unbedingt Crowcop noch kämpfen sehen? Ich habe so diesen subjektiven Eindruck, was die Kommentare anging und auch so die Reaktion auf Nachrichten, die ich bekommen habe, etc. Ja, die Leute sind immer noch richtig heiß drauf, Mirko Crowcop kämpfen zu sehen. Vor allem, weil ja viele Mirko Crowcop nur aus dem, wie soll ich sagen, Hörensagen kennen, also so die Legende Mirko Krokop mit seiner kroatischen Short, den kennt man. Den kennt man von den verpixelten YouTube-Videos von 2009 oder so. Und deshalb finden es wahrscheinlich vor allem auch jüngere Leute, ich habe Krokop hier nie bei Pride gesehen. Ne?
Da habe ich dir was voraus. Ich habe ihn bei Pride gesehen, ich habe ihn bei K1 gesehen, ich habe seine ganze Karriere mitverfolgt. Ich habe die schlimmste Stunde miterlebt, als er K.O. gegangen ist und das Knie sich, glaube ich, 580 Grad verdreht hat in seinem Kniegelenk.
Ja.
Für diejenigen, die sich jetzt wundern, diese Staubsaugergeräusche sind von meinen Putzfrauen hier. Ich bin im Büro. Bitte das zu entschuldigen. Ja, natürlich schalte ich auch ein, wenn ich den Namen Krokop lese, dann ist es safe, dass ich die Nacht wieder vorm Fernseher sitze und mir das anschaue. Aber wenn ich es dann sehe, ja, dann mit einem weinenden Auge auch immer, weil ich mir halt doch denke, ey, irgendwann muss der doch aufhören, weil die Kämpfe sind halt einfach nicht mehr so, wie sie früher mal waren.
Denke ich auch. Also man hat es ihm ja auch angesehen. Ich denke aber nicht, dass er es jetzt für Geld macht. Ich denke, bei Leuten wie Krokop, Fedor, Wanderlei Silva, der jetzt übrigens bei Bellator nicht mehr kämpfen darf, bis er ein Gutachten von einem Arzt bekommt, hat Scott Coker gesagt. Die kämpfen nur noch aus Leidenschaft, denke ich. Klar spielt Geld dabei eine wichtige Rolle, die werden jetzt da nicht kostenlos auftreten, aber bei denen ist Kämpfen einfach im Blut. Sie lieben es wahrscheinlich zu trainieren, sie lieben es aufzutreten, sie lieben die Jubel, manche lieben wahrscheinlich auch die Buhrufe.
Ich denke, ein Krokop, gerade in seinem Heimatland, der sollte eigentlich ausgesorgt haben. Ich glaube, das ist der mit der bekannteste Sportler, den die da im Land haben. Klar. Den kennt da jeder. Der hat da eine Stellung, der kennt alle Politiker, der kennt alle Promis da, der ist ganz weit oben. Also ich glaube, für Geld muss der das wirklich nicht mehr machen. Ich glaube, der hat auch ausgesorgt.
Eben.
Halt der nicht für so einen Trottel, der da sein ganzes Geld rausfeuert und dann nichts mehr hat. Ich denke schon, dass der da finanziell gesehen safe ist. Das ist halt einer, der kann es einfach nicht lassen. Das ist halt wirklich so eine Kampfsau. Ich glaube, der liebt das einfach.
Eben. Und was ich halt wirklich gut finde, ich bin ja auch noch jünger, wissen ja die meisten, also ich bin 20. Und klar, ich habe Krokop nicht bei Pride gesehen. Ich war damals, 11 oder so. Und umso schöner finde ich es, denn je mehr man sich mit MMA befasst und auch mit der Geschichte und dem Ganzen drumherum, da kommt man an Namen wie Krokop, Fedor und Co. nicht vorbei. Und klar hat man dann die YouTube-Videos aus 2006 von seinem Kampf gegen Fedor, aber es ist trotzdem ein Highlight, wenn man quasi Krokop aus den Videos kennt, aus den ganzen Erzählungen, sage ich mal. Es ist trotzdem ein Highlight für jeden jüngeren Zuschauer auch, Krokop doch nochmal live quasi zu erleben, Fedor nochmal live zu erleben und ich denke, das sieht auch jeder anders. Ich habe zum Beispiel nie und das ist einfach so, klar, man kannte Krokop im Mainstream so immer, also obwohl ich keine Ahnung früher von MMA hatte, ne, so mit 14, man kannte Krokop, man kannte so seine Shorts und Der war so im Mainstream, habe ich so das Gefühl, er war bekannt. Und klar, ich denke nicht, dass er noch lange kämpfen sollte. Aber ich kann die Leute verstehen, die sagen, sie finden es cool, dass er kämpft. Der eine Teil findet es cool, weil sie ihn seit Pride kennen. Der andere Teil findet es cool, eben weil sie ihn nicht kannten bei Pride, weil sie Pride gar nicht geschaut haben früher. Ich kann es aber auch vollkommen nachvollziehen und das sage ich selber. Irgendwann zerstört man sich dann doch seine Legacy. Gut, ein Krokop nicht. Er gewinnt ja meistens seine Kämpfe. Aber ein Wanderlei Silva, ich weiß nicht, also bei aller Liebe.
Krokop hat natürlich jetzt in der Vergangenheit auch schon einiges an Kämpfen da wieder verloren, gerade bei der UFC, wo ich dann echt enttäuscht war. Aber ich erwische mich halt immer dabei als Fan. Ich stehe immer in seiner Ecke. Ich zittere mit ihm, ich jubele mit ihm. Ich freue mich ja dann auch, aber wie gesagt, es ist halt so Engelchen und Teufelchen. Ich glaube, der Zuhörer kann das verstehen. Es geht vielleicht vielen auch so. Auf der einen Seite freut man sich, auf der anderen Seite ist man ein bisschen traurig. Aber allein aus gesundheitlichen Gründen sage ich mir dann immer, ey komm jetzt, hör langsam auf, tu dir das nicht an. Nicht, dass es noch irgendwann nochmal ein böses Ende nimmt.
Ja, ich denke, die UFC, sein UFC-Run, sage ich mal, war nicht so erfolgreich, wie man sich erhofft hat. Ne? Nicht so erfolgreich, wie er es sich selber erhofft hat. Nicht so erfolgreich, wie es sich Dana White erhofft hat, wie sich die Fans erhofft haben. Aber bei Ryzen ist er dann quasi nochmal aufgeblüht, sage ich mal. Mhm. Man sieht ja seine Kämpfe bei YouTube von Ryzen, gibt's die da meistens drauf. Und ja, Krokop, eine der größten Legenden des MMA. Ich würde jetzt nicht sagen, einer der greatest of all time in einer Reihe mit Leuten wie Anderson Silva, aber definitiv einer der allergrößten Legenden, die es in diesem Sport jemals gegeben hat.
Aber das ist schon ein Name, den man mit den Besten nennen darf und kann. Weil wenn du schaust, wie viel der schon auf dem Buckel hat und wo der überall gekämpft hat und so, ja, hat ja auch nie Gurken gekämpft, hat ja immer nur Top-Leute gekämpft. Also für mich schon eine absolute Legende und greatest of all times, wie auch immer, einfach ein Mann, den man aus dem Kampfbusiness ja nicht mehr wegdenken kann. Er ist einfach einer der Besten.
Also Leute, nicht wundern, wir hatten gerade einen kurzen Cut, mussten die Verbindung neu aufbauen. Jetzt sind wir aber wieder zurück und ich denke auch, Krokop sollte irgendwann aufhören. Es ging eben noch um seine Zeit bei Pride und er hat ja wirklich weltweit gekämpft. Und ja, Krokop, eine Legende, für viele einer der Greatest of All Time. Und ja, wir hatten aber auf der Fightcard, und das habe ich ja vorhin noch angesprochen, noch einen größeren Kampf, zumindest einer der größten britischen MMA-Kämpfe aller Zeiten. Michael Venom Page versus
Paul Daly.
Genau, Paul Daly. Ich verwechsel es immer. Ich weiß nicht, ob es Daly oder Bailey ist. Ja, ich weiß nicht. Also, da hat man sich natürlich einen totalen Kracher erwartet. MVP sagt ja noch vor dem Kampf, don't blink. Ja, ich habe jetzt 25 Minuten lang nicht geblinzelt vor meinem Fernseher. Irgendwann haben meine Augen angefangen zu brennen, aber wenn MVP sagt, don't blink, dann blinzelt man auch nicht. Und ja, ich weiß nicht, wirklich viel zu sagen habe ich nicht zu dem Kampf. Ich denke nicht, dass Michael Venom Page auf Top 5 UFC-Niveau ist. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, soll er zur UFC, soll er nicht zur UFC? Viele werfen ihm auch vor, er hat nur gegen sogenannte Trashcans gekämpft. Paul Daly war jetzt so seine größte Herausforderung, seine größte Challenge. Hat man auch im Kampf dann gesehen, hat man auch gemerkt. Und alles in allem, ja, MVP hat gewonnen. Via Decision ist nun mal auch einer der größten Zugpferde von Bellator. Dementsprechend auch weniger eine Überraschung. Und ja,
ich fand es relativ knapp. Also er hat jetzt nicht überragend gewonnen. War ein knapper Sieg für ihn. Letztendlich in Ordnung. Ein bisschen mehr hatte ich mir vom Kampf versprochen, aber vielleicht waren da die Erwartungen auch einfach zu hoch oder zu groß von mir. Aber auf alle Fälle ist er durch seinen Kampfstil einfach interessant und deswegen halt auch ein Zugpferd.
Ja.
Er macht halt spektakuläre Sachen. Er traut sich was. Also hat das Mundwerk dementsprechend und seine Skills sind halt einfach spektakulär mit gesprungenen Techniken und der provokativen Art, die Deckung hängen zu lassen. Das fixt die Leute an. Das macht natürlich auch Spaß, sich anzuschauen. Wie gut er wirklich ist, muss man sich jetzt in Zukunft anschauen, was er da an Gegnern hat. Aber ich glaube schon beim nächsten Kampf, wie heißt sein Gegner? Ist das der Lima?
Ja, Douglas Lima.
Douglas Lima. Das ist schon eine andere Kante und da bin ich mal gespannt. Das könnte interessant werden.
Ja, das sagen ja auch viele auch. Da trifft er quasi auf seine erste Niederlage. Dann ist Feierabend, dann ist vorbei mit dem Hype-Train. Und Douglas Lima als ehemaliger Bellator, mehrfacher Bellator-Champion, glaube ich sogar, gehört natürlich zu den besten Kämpfern bei Bellator. Und ich denke auch, ist schwer zu sagen. Ich bin ehrlich, ich will nicht sagen, ich war genervt von MVPs Auftritt oder bin allgemein genervt, aber es ist dasselbe wie bei Johnny Walker, also dem Kämpfer.
Ja, weiß ich.
Ich weiß nicht, aber mich nervt sowas irgendwie. Ich finde es nicht unterhaltsam. Klar, ich kann es verstehen, wenn es Leute unterhaltsam finden. Ich finde so Trash-Talk ganz witzig, wenn man sowas zum Lachen hat. Oder so witzige, wie soll ich sagen, so Provokationen sind ganz witzig, egal ob jetzt von Michael Bisping, Jason oder Conor McGregor. Aber so ein Auftritt, so eine Show im Entrance noch, da kommt es mir vor, als würden die das nicht so ernst nehmen, als würden die sich dann Spaß draus machen. Und das gefällt mir einfach nicht.
Ja, ist legitim, das so zu sagen. Aber es ist halt eine Geschmackssache. Ein anderer wird jetzt sagen, oh, der Kampfgeist MMA hat keine Ahnung. Es ist einfach eine Geschmackssache. Die einen stehen drauf, die anderen nicht. Es sind manchmal Kleinigkeiten, die jemanden sympathisch oder unsympathisch wirken lassen.
Eben.
Letztendlich soll er gute Kämpfe abliefern. Das ist halt die eine Sache. Auch wenn du Fresh Talk machst, wenn du dich feiern lässt, wenn du Sprüche raushaust, abliefern musst du am Ende des Tages im Käfig.
Ja.
Und wenn du da nicht ablieferst, dann kannst du auch ganz schnell von ganz oben nach unten wieder runtersausen. Hat mehr bei Conor McGregor gesehen.
Absolut. Jetzt hatten wir quasi schon das ganze Fight-Wochenende durch. Wir hatten noch Cheek Kongo, der gekämpft hat, der jetzt, ich glaube, auf einer 8, der hat jetzt 8 Siege in Folge.
Ja.
Da haben auch einige von der Robbery gesprochen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gut, es war jetzt nicht der Kampf des Jahres und ist auch schon 3-4 Tage her, deshalb erinnere ich mich nicht ganz so gut dran. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, aber...
Oh, da kommen die Tränen.
Und ja, aber ich meine ja sogar mir gedacht zu haben, dass sein Gegner das auch durchaus hätte gewinnen können. Also, ich glaube, in der ersten Runde hatte Cheek Kongo so seine Probleme und hat sich dann quasi immer wieder zurückgeboxt. Es war jetzt auch nicht der langweiligste Kampf. Da gab es schon spannende...
Schlecht war der Kampf nicht. Es gab schon bessere, es gab schon schlechtere. Ja. Letztendlich hat er das gemacht, was nötig ist. Ich finde, er hat sich gut bewegt, er hat taktisch gut gekämpft. Er ist halt auch ein Modellathlet, der letztendlich alle Fähigkeiten hat, der aber nie so den Sprung ganz nach oben geschafft hat. Er ist überall gut, aber nirgendwo so sehr gut drin, könnte man sagen.
Ja.
Aber die Performance vom Wochenende hat mich überzeugt. Und ich hoffe für ihn, er hat es verdient, weil er ist auch schon unheimlich lange im Business. Er ist sehr diszipliniert, immer austrainiert, macht eigentlich auch keine langweiligen Kämpfe, ist eigentlich immer bemüht, auch wirklich was zu zeigen, was zu bringen. Hat auch teilweise spektakuläre Kämpfe in der UFC gehabt. Er hat es verdient, dass er mal so einen Titelkampf kriegt bei der Bellator.
Ja, eben. Also hat jetzt einige Siege in Folge gewonnen. Stimmt, jetzt erinnere ich mich, da gab es auch diesen nicht Low-Kick, sagt man, sondern diesen, ich sag's einfach mal, diesen Eierkick, ne? Ganz am Anfang,
ja,
wo man dann diesen kurz die Angst hatte, dass es genauso endet wie am Tag vorher. Da war ja das Main Event, ich glaube, nach 15 Sekunden vorbei.
Ja, ein einziger Tritt und der Spaß war vorbei.
Genau.
War Matt Mitrione gegen den Kari Tonov oder wie er
genau,
hieß.
Genau. Ich bin immer total gerne auf Twitter unterwegs, weil da gibt's teilweise wirklich witzige Kommentare. Und da haben auch Leute geschrieben, stell dir mal vor, du hättest da jetzt wirklich viel Geld bezahlt, um dir dieses Main Event in der ersten Reihe anschauen zu können, nur damit er so schnell auf eine so ärgerliche Art und Weise aufhört.
Da drehst du durch.
Ja.
Da kannst du nur hoffen, dass davor die Kämpfe super waren.
Absolut.
Aber ansonsten drehst du durch.
Absolut.
Übrigens, den Cheek Kongo habe ich auch schon live kämpfen sehen. Man unterschätzt das immer, was da für Power hintersteckt, was die Leute teilweise drauf haben. Und bei ihm ist halt auch so. Das kommt vielleicht, wenn man das im Fernsehen sieht, nicht so spektakulär rüber. Aber der Typ ist halt echt ein Modellathlet und da ist halt echt auch Gas hinter. Man verguckt sich da immer. Vielleicht hat er, ja, es ist manchmal komisch, warum die nicht komplett durchstarten mit ihrer Karriere, warum die nicht so erfolgreich sind, obwohl die eigentlich irgendwie alles mitbringen. Und bei ihm hat es mich immer überrascht, warum er nicht so ganz nach oben gekommen ist. manchmal vielleicht nur Kleinigkeiten, vielleicht auch manchmal einfach nur ein bisschen Glück oder Pech, dass man bei einem richtigen Kampf an dem Tag versagt hat, was eigentlich ein knapper Kampf war. Und dann hast du so lange mental daran zu knabbern, dass halt die nächsten Kämpfe auch nicht so gut laufen. Ja. Und dann ja, nimmt dein weiterer Wertegang manchmal ganz komische Züge an. Das Absolut. Kampfbusiness ist echt überraschend. Und manche können dann auch Niederlagen überhaupt nicht wegstecken. Die kommen dann gar nicht mehr zurück. Siehe Ronda Rousey zum Beispiel, die hat es ja nie verkraftet.
Ja,
das kann das auch stimmt. passieren.
Das stimmt. Aber gut, apropos live sehen, ich bin gespannt. Ich werde am Samstag auf meinem allerersten Live-UFC-Event sein.
In Prag.
Genau, ich war noch nie UFC Hamburg. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte die Möglichkeit, auch die Tickets zu bekommen, aber war mir dann irgendwie auch zu umständlich, mit der Bahn da gefühlt durch die halbe Welt zu fahren. Aber jetzt ist es soweit. Ich werde UFC Prag live sehen. Ich bin mega gespannt. Wirklich mega gespannt.
Ja, dann wünsche ich dir da viel Spaß bei und dann haben wir nächste Woche schon einen Kampfgeist MMA, der völlig neue Eindrücke gewonnen hat.
Absolut.
Bei unserem nächsten Podcast bin ich dann gespannt, ob du die eine oder andere Meinung von dir dann geändert hast, wenn du das mal live gesehen hast.
Absolut.
Es wird auf alle Fälle bestimmt ein schöner, unterhaltsamer Abend für dich, wenn man das zum ersten Mal sieht, von der Kulisse, von dem Lärm, von dieser Spannung. Das kommt alles nochmal anders rüber. Ja. Wenn man das live miterlebt, das ist selbst schon bei kleinen Hinterhof-Boxkämpfen schon so, wenn man da mal live dabei ist, bekommt man nochmal einen ganz anderen Eindruck. Und ich hoffe, du kannst es genießen am Wochenende und dann freue ich mich darauf, wenn wir nächste Woche unseren nächsten Podcast machen können.
Hey, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch auf unsere nächste Episode. Vor allem wird es dann einmal natürlich um die Ergebnisse UFC Fight Night in Prag gehen. Da gibt es ja auch spannende Kämpfe, ne? Blachowicz mit dem Sieg ist er in meinen Augen Number One Contender und so weiter. Und dann gibt es ja noch ganz, ganz viele Gerüchte, die von uns noch behandelt werden möchten. Und ja, Mats hat mir wirklich Spaß gemacht. Das war die erste Episode unseres neuen gemeinsamen Podcasts. Und freut mich mega, dass du da am Start bist. Und
ja, vielen Dank. Hat mich auch gefreut, mich mit dir über Kampfsport zu unterhalten. Leider natürlich, heute waren wir beide einer Meinung. Es wäre natürlich schöner gewesen, wir hätten etwas kontroverser diskutieren können. Ja. Aber manche Dinge, ja, wenn es so ist, ist es so. Und wenn wir da einer Meinung sind, und das haben wir, glaube ich, heute, dann nutzt es ja auch nichts, wenn wir uns verstellen und den Leuten irgendeinen Blödsinn erzählen. Ich hoffe natürlich auch, dass es unseren Zuhörern gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann nicht vergessen, dass ihr uns unterstützt. Das könnt ihr, indem ihr auf Instagram mal ein Like da lasst oder ein Abo. Da können wir euch dann immer informieren, wenn es neue Sachen gibt. Und ansonsten, ja, gibt es noch was zu sagen? Ich glaube nicht.
Nee, das war's eigentlich.
Schön. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören.
Jo, vielen Dank und damit bis zum nächsten Mal.